Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema, das in der E-Mobilität gerade richtig an Fahrt aufnimmt. Ladeinfrastruktur für E-LKWs im Depot. Mein Gast ist Dr. Karl Philipp Tüllmann de Lima oder kurz Charlie, Head of Commercial Vehicle and Fleet Charging bei GP Joule Connect. Wir sprechen darüber, warum die Stimmung in der Speditionswelt sich gedreht hat, wo es bei Netzanschlüssen und Kosten noch klemmt und was passiert, wenn die Ladesäule mal nicht funktioniert. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Charlie. Viel Spaß damit. Hi Charlie, schön, dass du hier im Podcast bei uns vorbeischaust und dich mit uns ein wenig über das Thema Ladeinfrastruktur unterhalten möchtest natürlich. Du bist bei GP Joule angestellt. Was machst du dort? Wer ist GP Joule und wie bewegen die den Elektromobilitätsmarkt?
Ja, hi Sebastian, danke, dass ich hier sein darf. Eins vorweg, es heißt natürlich GP Joule, das ist uns ganz wichtig, weil unsere beiden Gründer, Heiner Gärtner und Uwe Petersen, das ist das G und P und Joule dann wie die Einheit. Aber ich überlasse auch immer jedem, das sich selbst zu wählen. Ich finde, GP hört sich jetzt auch nicht schlecht an, ne? Vor allem im Motorenumfeld. Genau, ich bin Karl Philipp Tüllmann de Lima, bitte einfach Charlie. Ich bin bei uns Head of Commercial Vehicle Charging, das ist quasi Neudeutsch für Schwerlast. Bin jetzt seit 2,5 Jahren bei der GP Joule Connect, das ist unsere Untergruppe für Ladeinfrastruktur. Und bin da jetzt seit einem Jahr verantwortlich für den Bereich Schwerlast, habe davor ein bisschen Produktmanagement gemacht und komme ursprünglich aus der Ladeinfrastrukturherstellung, also war vorher bei einem Hersteller zugegen, genau.
Vielen Dank schon mal für die Aufklärung mit GP Joule. Ich werde es beachten, das ist dann doch gut, wenn das Feedback da kommt, das kann man mitnehmen auf jeden Fall. Jetzt haben wir gelernt, du bist im Schwerlastbereich unterwegs bei euch im Unternehmen. Was machst du dort?
Wir sind jetzt seit grob 2 Jahren im Schwerlastbereich unterwegs, also natürlich für E-Trucks und E-Transporter. Und wir versuchen vor allem, für Kunden in der Planung, Konzeptionierung von ihren Depots vorrangig. Wir machen auch öffentliche Ladeparks, jetzt beispielsweise für Mylands, aber wir sind voll im Fokus im Bereich Depotladen für mittelgroße und große Unternehmen, also Mittelständler und große Unternehmen unterwegs. Und dort konzeptionieren wir so die Ladeparks, dass es kosteneffizient hoffentlich dann möglich ist, Ladeinfrastruktur bereitzustellen, um dann die Elektrifizierung auch voranzutreiben. Und dann bauen wir die Ladeinfrastruktur dann auch auf, klassisch als GU. Und wo wir später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, ist das Thema Betrieb. Das haben wir Gott sei Dank bei uns auch intern, weil es ein immens großes Thema ist, wo wir uns alle im Markt, glaube ich, verbessern können. Und das ist so unsere Bandbreite. Und wir sind über ganz Deutschland verteilt. Der Hauptteil kommt aus dem hohen Norden, ne? Also unser Headquarter ist an der Deichkante, wie die da oben schön sagen, direkt am Deich bei Husum. Wir haben noch in Hamburg ein Büro. Ihr sitzt für uns hier am Euref Campus in Düsseldorf in einem kleinen Büro und haben Kollegen noch in Augsburg. Also sind in ganz Deutschland zugegen.
Ihr seid ja dann natürlich nicht nur im hohen Norden unterwegs, wie du jetzt eben ausgeführt hast, sondern eben über ganz Deutschland verteilt, weil ja auch die Nachfrage nach E-LKW zumindest aus meiner Sicht schon ziemlich am Steigen ist. Was so auch wieder aus meinem Blickwinkel darauf ein bisschen eigentlich der Gegensatz zum normalen PKW-Absatz ist im Bereich E-Mobilität. Das ist ja jetzt durch das Hin und Her Bundesregierung Politik ja so ein Stück weit eingebremst. Wie nimmst du es denn wahr, der da ja quasi direkt an der Quelle sitzt sozusagen?
Ich denke, im letzten Jahr haben wir einen sehr großen Fortschritt allein jetzt mal bei der Denkweise über die Elektromobilität in der Speditionswelt, vor allem in der mittelständischen Speditionswelt, wirklich vollzogen. Das heißt, wir werden da nicht mehr mit der Mistgabel vom Hof gejagt und als Ideologen beschimpft, ne, dass es quasi nicht mehr ideologisch betitelt ist, E-Truck zu fahren, sondern einfach wirtschaftlich für viele Cases wirklich sinnvoll ist. Also es gibt da ja Unternehmen wie Schmidt, TST, Nano Jansen, mit dem wir auch alle zu tun haben, die sich ja wirklich zeigen, deren Use Case aber auch hier passt. Ne? Das kann man sich dann im Einzelfall angucken. Und wir merken vor allem, nachdem die Mautbefreiung dann im Endeffekt doch im November kam, dass die Anfragen deutlich zunehmen und man sich damit beschäftigt, um dann wirklich herauszufinden, ob die Elektromobilität für dieses Unternehmen, für die Fahrten, für den Use Case, stehe ich lange, stehe ich kurz, wie viel Leistung habe ich vor Ort etc., das ist einfach klar, dass man sich einfach mal einen Plan darüber macht, ob das für einen interessant ist. Ne? Ich meine, ich weiß doch, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber auf der Veranstaltung hat jemand im Dezember gesagt, ja super, dass die das im November jetzt gemacht haben, jetzt meine Jahresplanung für 26 schon abgeschlossen. Weil natürlich der Fuhrpark wird ja immer jährlich immer ein Teil erneuert, ne? Also alle 5, 6, 7 Jahre wird der ein Teil des Fuhrparks erneuert und dann ist sie für 26 schon weg. Aber das Gute ist, wir brauchen ja ein bisschen länger bei der Errichtung der Ladeinfrastruktur. Das heißt, man kann, wenn man jetzt plant, ist man ja Anfang nächsten Jahres auch erst mit der Errichtung fertig. Also passt das auch soweit. Also wir sehen einen sehr guten Push in den ganzen Diskussionsrunden, wo ich jetzt dabei war, ob es jetzt Logistik NRW war, VSL, wie auch immer. Das wird als Chance gesehen. Aber es kommt immer auf den Fall drauf an. Und das finde ich immer eine wichtige Botschaft, dass sich Leute nicht in die Ecke gedrängt fühlen, dass sie unbedingt das machen sollen, weil für manche Cases, für manche Touren, für manche Gegenden ist es einfach noch nicht wirtschaftlich. Aber es beschäftigt sich jeder damit. Das ist eigentlich sehr, also fürs eigene Gefühl beim Arbeiten macht es schon ein bisschen mehr Spaß, jetzt irgendwo hinzufahren, um mal zu, die offene Tür zu bekommen. Und auch der Geschäftsführer, der vielleicht ein bisschen älter ist, dafür offen ist. Ne? Kennt man ja klassisch, dass man da eher auf Ressentiments trifft. Aber ja, jetzt liegt es aber an uns, dass auch dieses Vertrauen, was uns entgegengesetzt bringt, dann auch zu nutzen und dann loszulegen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Aber es ist ja schon mal gut, dass du es dann eben auch schon in den direkten Rahmen sozusagen reinsetzt. Es funktioniert eben auch nicht für jeden, aber es funktioniert wahrscheinlich für viele, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Wenn man schaut, kann ich den Case umsetzen, worauf muss ich achten? Das sind ja die Herausforderungen. Aber das sind dann ja auch Punkte, wo ihr wahrscheinlich unterstützt.
Genau. Wir setzen sehr viel daran, mit unseren Kunden uns, bevor wir irgendwas bauen oder sogar technisch planen, ein Konzept für jeden Standort zu entwickeln. Und da geht es wirklich davon, dass wir erstmal mit dem Netzbetreiber sprechen. Also wir haben 3 Leute bei uns im Unternehmen, die nur mit Netzbetreiber-Themen beschäftigt sind, weil das auch immer wieder ein Thema ist. Ich bin, habe ich schon mehrfach gesagt, ich bin kein großer Meckerer über Deutschland, das mag ich nicht. Aber das Thema ist wirklich schlecht, dass wir dafür 3 Personen anstellen müssen, die Netzerträge machen. Aber das haben wir bei uns im Griff. Aber auf der einen, damit checkt man ja, wie viel Leistung bekomme ich, ganz platt gesagt. Ne? Auf der anderen Seite setzen wir uns aber mit unseren Projektentwicklern hin, mit dem Kunden und hoffentlich auch meistens mit der Disposition. Wie viele Fahrten am Tag, wie viele E-Trucks, wie viele Kilometer? Man kann das nämlich Kilometer in Kilowattstunden super umrechnen. Das ist nämlich 1:1. Das ist ganz einfach. Das ist viel besser, als wenn man irgendwie 30 Liter pro 100 Kilometer irgendwie im Dreisatz rechnen muss. Und aus diesen beiden Themen setzen wir dann ein Konzept zusammen aus, so viele Ladepunkte brauchst du überhaupt mit so viel Leistung, damit du deinen Use Case fahren kannst. Denn beispielsweise bei Entsorgern brauche ich gar nicht viel Leistung, weil die stehen ab 12.30 Uhr mittags, 14 Stunden rum, ab zur besten Ladezeit, ne, wo die Sonne scheint. So, die brauchen ganz wenig Leistung, weil sie 14 Stunden stehen. Wenn ich jemanden im Zwei- oder Dreischichtbetrieb fahren möchte, dann brauche ich wirklich innerhalb von 45 Minuten die 400 Kilometer. Und da reden wir über ganz andere Themen, aber da genau um diese Themen geht es dann, wo wir uns mit dem Kunden hinsetzen und versuchen dann die wirtschaftlichste Lösung für den Use Case zu finden. Ist auch schon passiert, dass wir das Projekt abbrechen mussten, weil es einfach nicht gerechnet, also sich nicht gerechnet hat. Und da ist dann auch fair, und dann kommen wir in 2 Jahren nochmal wieder, wenn der Kunde von unserem Kunden fragt, kannst du bitte E-Truck fahren?
Das wird ja auch definitiv kommen, also gerade mit Hinblick auf die CO2-Flottenwerte oder Emissionen, die man in der Lieferkette bedenken muss, wird das ja ein Thema werden. Was ja ein schöner Vertriebshebel indirekt dann für euch natürlich auch irgendwo, so für alle, die da in der Branche unterwegs sind. Du hast auch vorhin schon im Einleitungssatz gesagt, hoffentlich kosteneffizient. Also das ist jetzt so ein bisschen was, wo ich zum ersten Mal so offen gesprochen höre, weil normalerweise natürlich wird immer gepredigt, das sind natürlich auch die Firmen, die das verkaufen möchten, die immer predigen, das rechnet sich immer, das ergibt immer Sinn. Kannst du das hoffentlich kosteneffizient noch ein Stück weit ausführen, woran es denn scheitern könnte und warum denn vielleicht jetzt auch gerade bei dem Kunden, wo du, also musst nicht direkt den Kunden benennen, aber warum in so einem fortgeschrittenen Gespräch dann vielleicht doch rauskommt, es scheitert. Woran scheitert es dann daran?
Also es kann daran scheitern, zum Beispiel, dass man den Netzanschluss nicht bekommt. Ist tatsächlich, ich sag mal so ganz grob, 1 von 10 Projekten ist das gerade aktuell bei uns so. Also noch nicht viel, aber schon öfters. Man geht, das Gute ist, nicht verzagen, dort kann man dann Batteriespeicher aufbauen, das machen wir auch und dann auch auslegen, so dass man ihn perfekt nutzen kann, um dann, ne, dynamische Preise etc., will ich jetzt aber nicht ausführen. Und das Witzige ist, dass die Baukostenzuschüsse für einen neuen Netzanschluss auch so immens gestiegen sind, dass sich oft jetzt auch schon so ein Batteriespeicher teilweise lohnt. Aber dieser Batzen, wenn für einen neuen Netzanschluss also kann schon anwachsen, so dass sich das dann nicht lohnt, muss man einfach ganz klar sagen. Also die Ladeinfrastruktur selber, also die Hardware ist super, also da gibt es ja auch einen großen Marktdruck gerade, ne? Also wir sind jetzt IPtonic und Campower Partner, es drängen jetzt von außen viele rein, die auch einen sehr guten Preis und auch inzwischen eine gute Qualität bieten. Das gucken wir uns natürlich auch an, ne? Also jetzt Campower, die sitzen direkt im Büro über mir, die wollen das dann natürlich nicht hören. Also, aber man muss sich, darum geht's halt. Also die Hardware ist da, Installations- und Tiefbaukosten können natürlich auch reinhauen, ne? Also Tiefbau vor allem, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe hier eine grüne Wiese oder eine Schotterpiste und da würde ich gerne Ladeinfrastruktur aufbauen. So eine Versiegelung von so einer Fläche kostet richtig viel Geld. Also ich sage immer zwischen den Kunden, können wir bitte bei dir im Bestand, im Brownfield auf dem Hof, da machen wir einmal einen Graben rein, alles auf und fertig. Weil also dieses Versiegeln kostet dann auch viel. Aber meiner Meinung nach scheitert es meistens an diesen Kosten für diesen Netzanschluss, weil die dann wirklich ganz schnell anwachsen können. Wir hatten jetzt ein Projekt, da hatte ich auch einen LinkedIn-Post gemacht, wo ich auch auf offene Ohren getroffen bin. Wir hatten ein Projekt in Nordhessen. Im März wurde der Baukostenzuschuss festgelegt mit irgendwie 96 Euro pro Kilowatt. Und jetzt zum 1.1. wurde er auf 196 angehoben. Und das sind von 160.000 Euro für den Netzanschluss auf 300 irgendwas. Und da ist das Projekt natürlich jetzt erstmal ad acta oder wir gehen jetzt in den Batteriespeicher, ne? Aber das sind so die Themen, wo es nicht kosteneffizient ist, aber es kommt auch darauf an, dass wir mit dem Kunden dann darüber reden, wo fährst du lang? Und wenn jetzt irgendwo eine Langstrecke fahren und auf dem Weg teilweise noch keine Ladeinfrastruktur vorfinden, die zu einem halbwegs affordable, also zum halbwegs möglichen Preis, der so muss ja bei 35 Cent liegen, so in dem Dreh, wenn man dort nicht das hinbekommt, dann lohnt es sich für den Kunden auch oft nicht, ne? Es gibt dann ja jetzt so Ansätze wie, dass man sich gegenseitig die Ladeinfrastruktur bereitstellt. Unser Kunde TC macht das beispielsweise super erfolgreich. Da laden jeden Tag sehr viele auswärtige Trucks, damit das irgendwie anfängt. Aber diese kosteneffiziente Route, auch immer ein Thema. Und das Dritte ist natürlich, ich kann die Preise der Trucks leider nicht vorschreiben. Die Trucks sind wirklich noch relativ teuer, aber ich kann nur appellieren an die Spediteur, der zuhört, rede mit eurem Händler und mit dem nächsten Händler von der anderen Marke und von der anderen Marke auch. Die geben euch inzwischen gute Preise, weil der Marktdruck ist da. Ich weiß nicht, du hast ja auch Kontakt mit denen. Die haben richtig Druck und ich habe jetzt Preise schon gehört, auch für so Leasing-Angebote und so. Die sind attraktiv geworden. Also kann ich jeden mal appellieren, ruf mal deinen Händler des Vertrauens an und sag dem, ich habe ein gutes Angebot von der anderen Marke bekommen. So habe ich das jetzt wahrgenommen.
Da schlägt mein altes Einkäuferherz natürlich auch wieder. Das sollte eh der Fall sein. Ich meine, wenn man in der Price Range unterwegs ist und eine Investitionsentscheidung tätigt, da reicht ja auch nicht nur ein Angebot. Das wird ja hoffentlich dann auch so gemacht und gelebt, aber trotzdem nochmal guter Hinweis deinerseits. Der Netzanschluss ist natürlich dann auch besonders ärgerlich, weil man hat ja keinen Einfluss drauf. Der wird ja vorgeschrieben, das und das ist es, dann friss oder stirb sozusagen. Batteriespeicher hattest du schon angeschnitten, da müssen wir wirklich nicht reingehen, weil da war jetzt gerade die Woche vor dir oder auch in ein paar Folgen vor dir jemand da, der das auseinandergenommen hat. Was ich jetzt spannend finde, du hast gesagt, verschiedene Player jetzt gerade im Bereich der Ladeinfrastruktur, also die Hardware, Alpi, Campower, Suncrow, wie sie alle heißen, die jetzt da Stück für Stück im Markt sind oder in den Markt drängen. Preis und Qualität waren die Stichworte. Aber schlussendlich, also gut, Qualität könnte man noch die Brücke schlagen, aber Service, Uptime ist ja auch so ein Thema. Weil wenn es dann nicht funktioniert, wenn die Trucks auf dem Hof stehen, hat man ja auch nichts gewonnen. Also welche Rolle spielt ihr denn da oder welche Verantwortung gebt ihr denn dann nach dem Aufbau der ganzen Geschichte, nachdem es erfolgreich umgesetzt wurde, dass halt auch im Depot das Laden funktioniert schlussendlich?
Also ein Disclaimer vorweg, ich werde nicht sagen, dass wir hier perfekt unterwegs sind. Wir sind selber da noch im Aufbau. Wir haben jetzt beispielsweise in einer kleinen Umstrukturierung, die wir dieses Jahr erfahren haben, unsere Service-Mannschaft verdoppelt tatsächlich, weil wir gemerkt haben, dass wenn wir die Uptime, die im Pkw-Bereich so akzeptiert wird einfach vom Markt, weil die Auslastung sowieso zu gering ist, dass die im Logistikbereich nicht ausreicht. Ja, da muss man ganz klar auch Selbstkritik üben. Aber wir sind da dran und versuchen das jetzt viel, viel besser zu machen. Wir sind mit sehr enger Abstimmung mit unseren Haus- und Hofherstellern, die ich gerade genannt habe, IPtonic und Campower, damit das besser wird. Denn das ist das A und O. Also ich kann so viel Ladeinfrastruktur aufbauen, so viel zu tun, TCOs aufbauen, dass du mautbefreit fährst. Wenn du nicht fährst, weil die Ladeinfrastruktur nicht funktioniert, dann geht's richtig rund. Und ich habe auch das Gefühl sonst, dass wir relativ schnell irgendwelche Spediteure wieder aus der E-Mobilität verlieren. wenn wir dort nicht besser werden. Ne? Also wir werden jetzt auf jeden Fall die SLAs, also Service Level Agreements, kennt man ja so ein bisschen den Begriff, so anbieten, dass wir schnellstmöglich vor Ort sind. Wir versuchen auch, die Ladeinfrastruktur so zu konzipieren, dass sie ein bisschen redundanter ist. Redundant heißt, wenn eins ausfällt, dass was anderes einspringt. Vielleicht einen Ladepunkt mehrmal installieren, um oder so einen Movable Charger, so einen beweglichen Charger, so einen Hacken Porsche nenne ich den immer, den Kunden auch mit auf den Hof geben, weil zur Realität gehört es dazu, dass ein Ladepunkt ausfallen kann oder die Kommunikation zwischen den LKW und dem Charger nicht funktioniert, weil das einfach neue Technik ist. Das muss besser werden. Die Qualität, deswegen setzen wir beispielsweise auf IPtronic und CampPower, weil die Qualitätsstandards ja sehr, sehr hoch sind. Ich sage jetzt nicht, dass sie bei den anderen schlechter sind, aber dadurch, dass ich die relativ nah habe mit Bozen und Finnland und auch über mir hier im Büro beispielsweise oder auch, haben wir dann eine sehr gute Vertrauensbasis. Wir sind ein langjähriger Partner, da hat man auch mal eine Telefonnummer, wo man schneller anrufen kann. Aber wie gesagt, die Kollegen aus Fernost, die werden jetzt auch nicht schlafen. Sieht man ja bei den Elektroautos. Das heißt, bist du ja viel näher dran. Ne? Ich saß noch nie im BYD drin persönlich, aber ich habe nur Gutes gehört. Also da wird schon, die werden da schon aufholen. Ne? Also es gibt jetzt auch Lösungen von einem Hersteller, wo der einfach zwei Kommunikationsmodule eingebaut hat. Falls eins ausfällt, fährt das andere wieder hoch. Haben die anderen noch nicht. Finde ich super, mega interessant. Die hatten, glaube ich, auch sogar einen Ladecomputer, den die doppelt eingebaut haben. Also den Ladecontroller. Und das ist einer, das ist so ein kritisches Teil. Und wenn er wieder runterfährt und wieder hochfährt, ist ja super. Dann kann ich ganz entspannter wieder hinfahren. Service und Betrieb wird ein Riesenthema sein. Wir versuchen das per Remote so viel schon vorher zu sehen. Also wir benutzen auch AI-basiertes Monitoring von der unserem Partner Available, um vorauszuschauen, wann ein Ladepunkt vielleicht ausfallen könnte. Vielleicht, es gibt ja auch Fehler, die man nicht per Fehlercode gemeldet bekommt. Beispielsweise, dass der Stecker kaputt ist, dass da irgendwas vorsteht. Schnee davor liegt, kennt man ja diese klassischen Beispiele. Aber zum Beispiel, wenn auf dem Hof immer irgendein Mitarbeiter seine Karre davor parkt, die da gar nicht hingehört. Und der Disponent kriegt das gar nicht mit. Das sind so kleine, aber feine Dinge, wo wir versuchen, es besser zu machen. Wie gesagt, Disclaimer, da wollen wir hin. Da müssen wir noch richtig Gas geben, aber da muss die Branche auch hin, weil sonst verlieren wir meiner Meinung nach relativ fix die Spediteure, weil die dann sagen, hey, ich will fahren und wenn ich nicht fahren kann, dann macht es mir keinen Spaß, aber ich glaube, das wird schon.
Also ist ja schon mal gut, dass ihr da auch, ich sag mal, so selbstkritisch seid, das seht und es verlangt ja auch keiner, dass man perfekt ist. Das ist ja auch alles immer noch Neuland in dem Ausmaß, wo wir uns da bewegen oder wo wir jetzt hinwachsen. Und dann ist ja aber gut zu wissen, okay, wir haben zumindest starke Partner an der Seite mit einem Service, wo das funktioniert, gehen dahin. Ob das dann auf Dauer die beste Lösung ist, alle Bauteile oder einen Großteil der Bauteile immer doppelt zu verbauen, ist ja auch wieder in der Kostenseite dann ein Faktor, den man natürlich berücksichtigen muss, aber das wird man auch abwägen müssen oder wird man Erfahrungen sammeln dann schlussendlich. Das ist auch klar. Da vielleicht aber auch nochmal den Bogen zurück zur Redundanz, hast du gesagt, gehabt, wo ja auch mein Ladepunkt mehr verbaut. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn jetzt ein Ladepark plant, dann ist das ja eh schon mal so, dass ich in der Regel wahrscheinlich nicht 1:1 meinen Fuhrpark ersetze, sondern ich mache erstmal ein Mischprinzip und dann komme ich ja Schritt für Schritt mit weiteren Fahrzeugen rein, alleine schon aufgrund von Leasingzeiten oder Abschreibungszeiträumen dann schlussendlich. Baut ihr den Ladepark im Depot dann eben auch so schrittweise in Ausbaustufen auf oder stellt ihr schon relativ zu Beginn die Endausbaustufe dann hin?
Wir versuchen es so zu planen, dass die Endausbaustufe einfach zu erreichen ist, aber man so viel es geht schon vorsieht. Denn oft gehen ja die Kabelleitungen mitten über den Hof und den willst du eigentlich im Betrieb nur einmal aufmachen, um es mal ganz platt zu sagen. Das hatte ich jetzt nicht bei einem Projekt. Wir setzen uns mit dem Kunden hin, auf jeden Fall um verschiedene Ausbaustufen zu planen, um den CapEx, also die einmaligen Kosten, so gut es geht, zu strecken. Das ist klar, und auch Gewährleistungsthemen, ne? Dass man vielleicht beispielsweise gar nicht so viele Powerstacks schon in die Power-Units reinsteckt, sondern vielleicht mal mit 200 kW anfängt, schon den großen Schrank hinstellt, um die Gewährleistung der einzelnen Teile natürlich auch so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Und wo wir aber viel mit dem Kunden am Anfang drüber diskutieren, ist wirklich die Sicherung des Netzanschlusses. Das hört sich jetzt ein bisschen assi an, sorry, gegenüber anderen, aber das ist einfach die Wahrheit. dass man halt statt einem 1000 kVA Trafo direkt 1,6 oder 2 hinsetzt und dann auch entsprechend schon die Kabellage zu den Power Units hinlegt, um dann dort einfach nur weiter auszubauen. Wir machen es oft so, dass wir auch Ladepunkte hinsetzen, vielleicht erstmal zwei mit 300 kW oder 400 kW Möglichkeit und der Rest dann overnight, also so 50 kW, damit auch der Kunde vor Ort ein bisschen üben kann. Das hört sich jetzt so super unprofessionell an, aber die müssen den Piloten wirklich üben vor Ort, die Dispositionsmenschen und auch die Fahrer, dieses Einschwingen, ne, dann auch mal gucken, ich brauche eigentlich vielleicht nicht für 10 Trucks, brauche ich keine 10 Ladepunkte, sondern vielleicht eine 5, weil ich dann auf einmal die hintereinander wegladen lasse und reinkommen lasse ins Depot, wo sie vorher gleichzeitig alle 10 reinkamen. Aber dadurch kann ich halt früher elektrifizieren, habe weniger Investitionskosten und vielleicht auch sind die Mitarbeitenden zufriedener, weil sie nicht alle morgens um 6 losfahren müssen, sondern vielleicht eine Frühschicht um 6 und der Rest um 9. Und das sind immer witzige Gespräche, die man dann mit der Disposition führt, weil meistens hat die Geschäftsführung entschieden, E-Trucks kommen, und dann sitzt man mit der Geschäftsführung in einem Raum und da frage ich immer ganz nett, haben Sie denn die Disposition, wo setzen Sie die ein? Ja, wir haben die jetzt, müssen wir dann gucken. Und dann zweitens, haben Sie schon mit der Disposition gesprochen? Ist immer so ein Running Gag. Und dann gucken Sie mich meistens immer mit so ein bisschen, mit offenen Augen so, nee, noch nicht. Und ja, wir sollten die wahrscheinlich ganz früh mit reinholen, weil die müssen am meisten damit dann arbeiten. Ne? Und die können es vor allem auch optimieren. Also es gibt jetzt Firmen wie Schmidt sowas so oder TST, die stellen sich als Energiemanager ein, anstatt Fuhrparkmanager, weil die einfach diese Kosten optimieren, also die Ladung, das Chargen optimieren wollen, die Stromkosten optimieren wollen. Und da gehören diese kleinen Sachen dann da vorne zu. Ne? Es ist sehr, sehr interessant zu sehen, diesen Weg.
Spannender Entwicklungsschritt auf jeden Fall, aber leuchtet ja auch ein, vor allem wenn man, ich komme aus der Autowelt, da ist ja die Akkuladung relativ überschaubar, aber bei so einem Truck, da wird ja auch entsprechend vieles mehr an Ladung oder an Power reingebracht und wieder raus dann am Tag, gerade wenn es dann vielleicht doch mal zwei Schichten sind, die wir da fahren damit. Also da geht es ja dann auch wirklich um Geld, insofern kann man das vollkommen nachvollziehen. Du hattest gesagt, dass die Disposition mit eingebracht werden sollte, relativ früh, das empfiehlt sich auch, aber wir sprechen ja dann auch, so wie du es ja schon angedeutet hast, nicht nur jetzt von der Veränderung des Antriebs, sondern eigentlich wandelt sich ja auch so eine gesamte Organisation. Also dieser ganze Logistikpart verändert sich ja da komplett von der Art und Weise, wie ich Logistik denke. Unterstützt ihr bei sowas auch? Weil ich meine, das eine ist ja jetzt, ich sag mal, Hardware zu planen und hinzustellen. Das kann man sich, denke ich, ganz gut erarbeiten. Das andere ist ja, Menschen dazu zu bewegen, ihre Muster zu verändern und zu sagen, lass dich mal auf was Neues ein. Idealerweise mit dem Ausgangspunkt, dass wir am Ende eine Lösung haben, die zufriedenstellender für alle ist.
Ja, witzigerweise habe ich da vor 2-3 Wochen mit meinem Geschäftsführer lange drüber debattiert, ist diese Begleitung der Transformation, die wir intrinsisch sowieso immer mitmachen, aber das nochmal zu betonen, um nochmal tiefer zu legen, wo man die Mitarbeitenden, das sind ja nicht immer noch die Dispositionen, sondern auch der Facility Manager, Managerin, der Fahrer, die Fahrerin, dass man die versucht, in diesem ganzen Thema mitzunehmen, damit man als neutraler Dritter vielleicht auch der Geschäftsführung so ein bisschen unter die Arme greift, das Thema ein bisschen nahbarer zu machen. Und da versuchen wir ganz viele Formate zu schaffen, um es auch erklärbar zu machen, ne? Also Webinare zu geben für, also nicht dieses typische E-Mobilitäts-Buzz-Englisch. Da sind wir echt schlecht drin, muss man sagen. Die E-Mobilität ist einfach schlecht in Sachen erklären. Die machen es meiner Meinung nach oft zu kompliziert. Aber wir haben es hier mit viel nicht englisch sprechenden Personen zu tun, die erstmal sowas verstehen müssen. Auch, also da rede ich nicht nur von einfachem Fahrerinnen und Fahrer, sondern auch von Hörer, ne? Also das ist so. Und die haben auch gar keinen Bock drauf, mit Buzzwörtern benebelt zu werden, sondern die wollen wissen, wie viele Kilometer kann ich damit fahren. Die wollen nicht wissen, wie viele Kilowattstunden ich fahre beispielsweise, sondern wie viele Kilowattstunden lade ich, ich rede mit denen immer über geladene Kilometer. Ne? Das ist das Gute, wie gesagt, 1:1 umrechenbar. Aber wir versuchen, die wirklich mitzunehmen. Wo es natürlich bei uns aufhört, ist so Routen, also da setzen wir uns noch nicht rein, ist diese Routenoptimierungsthematik. Da haben wir zwar Kollegen bei uns in einer anderen Business Unit, in der Consult, die für größere Firmen so Mobilitätskonzepte machen, um sich mal die Routen anzugucken, das Potenzial sich anzugucken. Aber jetzt die faktische Umlegung der Routen, da gibt es Tools für am Markt, da kann man sich gerne informieren. Wir versuchen aber vor Ort die Leute in die E-Mobilität einzubinden. Also auch den Facility Manager, dass er versteht, hier, das ist jetzt Ladeinfrastruktur, das ist Hochspannung. Du kannst aber durch die und die einfach hier mal an- und ausmachen, kannst du auch mal einen Fehler beheben. Dass man auch vor Ort, was wir auch machen, sind Einführungen für Fahrer und Fahrerinnen. Wie benutze ich wirklich die Ladestation? Also ich weiß nicht, NOW hat das ja auch. Wie viele Ladevorgänge abbrechen oder nicht starten, weil die Benutzerführung irgendwie oder das schaltet nicht schnell genug frei und dann sind die frustriert, dann laufen die zum Häuschen, wo der Disponent ist, das funktioniert hier nicht und dann haben sie aber die Karte gar nicht richtig dran gehalten. Und diese Themen versuchen wir auch beizubringen, aber es hat natürlich auch seine Grenzen, wo man dann sehr viel Feingefühl mal mitbringen muss teilweise. Aber es macht dann auch Spaß, wenn man dann am Ende so einen alten Grießkram überzeugt hat, der dann einmal auf so einem Teil gefahren ist und er will nie wieder runter. Das macht einem dann doch Spaß, wenn man das geschafft hat.
Glaube ich. Und natürlich ist das ja auch ein Stück weit für euren Erfolg abhängig. Weil ich sag mal, der Geschäftsführer ist ja dann auch nur gewillt, weiter zu investieren, wenn er merkt, es funktioniert. Und es funktioniert halt auch nur, wenn die Menschen das nutzen. Also seid ihr ja irgendwo auch gezwungen, das dann auch vor Ort da so ein bisschen Hilfestellung zu geben an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann da. Also nachvollziehbar, aber gut, dass das umgesetzt wird. Jetzt haben wir ja aber auch noch verschiedene Punkte, die man so nicht selbst in der Hand hat. Wir haben das vorhin jetzt schon mit dem Thema Service gehabt, wo ihr auch immer abhängig von anderen Dienstleistern seid, je nachdem, wo das eben auch dann stattfindet, die ganze Geschichte. Was sind denn jetzt aktuell aus deiner Sicht noch so die Hürden, die dieses weitere Wachstum im Schwerlastverkehr bremsen? Oder sind die jetzt mittlerweile alle aus der Welt geschafft?
Ich hatte ja vorhin gesagt, vor einem Jahr habe ich die Sachen ganz anders gesehen. Wir haben bei uns nämlich so eine interne Ampel für so verschiedene Themen, die noch grün werden müssen. Und wir hatten die jetzt letztens mal wieder angeschmissen, in Anführungszeichen, also einfach nur die Folie angeguckt und haben gesagt, sind die Punkte jetzt grün? Und wir hatten tatsächlich, glaube ich, keinen, der mehr gelb war, sondern alle auf grün, starkgrün oder seichtgrün, weil ich kann es ja mal kurz runterbrechen. Also wir haben die Trucks, die jetzt in Serie sind. Das heißt, die Technik ist da. Wir haben keine Vorserien. Autos mehr. Die werden in Serie hergestellt, das heißt, Verfügbarkeit ist gegeben. Die politische Regulierungsthematik ist in Anführungszeichen auf unserer Seite. Mautbefreiung, die Kunden, obwohl ich das auch nicht mag und ich benutze das im Vertriebsangang auch nicht, die müssen wegen CO2-Zertifikaten fahren. Das finde ich immer ein bisschen, ist kein Anreiz für mich, das ist einfach Zwang und das sollte, ne, aber es ist da. So, ne? Dann die Strompreise, wenn die Kunden merken, sie werden zum Großstromabnehmer bei ihrem Stadtwerk. Wir haben ganz viele Stadtwerkkunden, die das jetzt erst verstehen, was für ein Riesenpotenzial vor der Tür bei ihnen sich entwickelt im Gewerbepark, dass der Strompreis eben nicht bei 40 Cent ist, sondern bei 18. Ja? Dann die öffentlichen Ladepreise, die sind auch nicht mehr bei 70 Cent. Wenn man mit einer Aral oder mit einer Mylins mal wirklich spricht und die mal anruft, dann kriegt man sehr gute Preise, wenn man möchte. Das auch mal so als Tipp nebenher. Das ist auch grün gegangen. Die Ladeinfrastruktur ist da. Also es gibt die abgesetzten Systeme, die genug Leistung vollbringen. Und das Einzige, was man sagen kann, wenn man ein Thema mit einem Business, mit dem Use Case hat, ist wirklich die öffentlichen Ladepunkte. Die sind einfach noch nicht in der Masse verfügbar, die sie sein müssten. Aber ich glaube, wie viel soll denn eine Mylins noch aufbauen und eine BP? Also die sind ja dabei. Und ne, das ist auch ein Henne-Ei-Prinzip. Man muss irgendwo auch da mal anfangen zu laden bei den Kollegen, damit es sich für die auch lohnt. Also die sind ja, wir haben jetzt einen Park für die gebaut, das machen wir jetzt nicht mehr, hat aber andere Gründe. Aber wir sind oft mit denen in Kontakt und die sind richtig am Rödeln und trotzdem sagen immer alle, es gibt zu wenig Ladepunkte. Ja, aber dann fang doch erstmal mit den einfachen Verteilverkehr an. Und und natürlich, jetzt ist als letztes dazu gekommen, ist natürlich der Spritpreis durch diese doofe Iran-Krise da. Das benutze ich auch ungern als Mittel gerade, aber wir sagen schon, nach allgemein Wissen, dass der Dieselpreis logisch immer nach oben gehen wird. Wie welchen Schwankungen auch immer, ja, aber er wird irgendwann konstant über 2 Euro liegen, finde ich, also in 5 Jahren, weil es geht immer up und down, der Strompreis wird eher konstant bleiben oder runtergehen. Und das sind ja schon so Themen, die da auch wieder jetzt gerade dazu führen, dass die Anfragen gerade auch mehr werden natürlich.
Ja, ne? Vor allem, weil du es jetzt halt dann auch mal direkt vors Auge geführt bekommst und dir das eben nicht nur jemand verkaufen möchte sozusagen, sondern du merkst es am eigenen Geldbeutel, wenn du mit deinem, also wenn der, ich sag mal, Logistikmensch dann am Abend sein Auto tankt, dann merkt das am eigenen Geldbeutel und stellt dann auch natürlich die Verbindung spätestens da dann zu seinem LKW-Fuhrpark her und weiß, okay, man könnte vielleicht an anderer Stelle mal sparen, beziehungsweise Geschäftsführer, Geschäftsführerin, die das dann auch wahrnehmen. Aber ist natürlich kein Argument und sollte es auch nicht sein. Und in der Regel rechnet es sich ja auch schon vorher. Das ist ja auch der Fall. Also das muss man ja auch ganz klar anmerken.
Denkt an Wartungsthemen. Also fährst ja E-Auto. Wann warst du das letzte Mal in der Werkstatt? Außer, also mir hat letztes Mal jemand meinen Spiegel eingetreten, aber...
Bei uns war ein Marder drin, also insofern bin ich jetzt auch nicht das beste Beispiel, aber aus normalen Gründen war ich auch noch nicht dort. Also
aus Verschleißgründen fährst du nicht in die Werkstatt und das wird bei E-Trucks, okay, es haben noch welche eine Kardanwelle und ein Getriebe drin, aber das hat man, glaube ich, auch mehr Übergangsthemen, damit die Bauteile noch irgendwie benutzen, gefühlt. Aber da auch, das wird ein Wartungsthema, also ich glaube nicht, dass das, ja... Die Software wird ein Thema sein, aber wenn man es vom PKW hochgeht, ja, wird auch, glaube ich, besser. So.
Kannst du davon ausgehen, da wird auch Over the Air eine Rolle spielen. Und bei Wartung ist dann ja auch gleichzusetzen mit Uptime. Also dann können die Fahrzeuge wieder länger gefahren werden, weil wenn der halt mal eine Woche in der Werkstatt steht, kannst du eine Woche nicht mitfahren. Jeden Tag, wo er dort nicht auftaucht, ist potenzieller Umsatz für dich dann schlussendlich. Also kann man nur nachvollziehen. Das heißt, ich sag mal, die größeren Hürden sind alle auf seichtgrün bis dunkelgrün, wie ich jetzt gehört habe, was ja schon mal sehr positiv ist. Und jetzt geht es halt einfach darum, auch abzuwarten, dass der Markt der Nachfrage hinterherkommt, weil auch die Kollegen, die du jetzt eben gerade angenannt hast, die entsprechenden Ladeparks aufbauen, sind ja auch Thema Netzanschluss, sind ja auch ganz klar von betroffen. Die brauchen auch erstmal ihre Freigaben dafür. Das war mit Aral, wenn ich da mit dem Alexander Junge gesprochen habe, auch immer ein großes Thema, wo er gesagt hat, das ist eigentlich... Die größte Hürde, die könnten gefühlt morgen neue 1000 Ladepunkte online stellen, sobald die Freigabe da ist. Also das ist dann auch eher wieder so ein politisch getriebenes Thema, wo man dann halt auch hinkommen muss und wo man aber auch hoffentlich darauf achtet, dass das jetzt nicht nur so Schrotflintenschießen ist, sondern dass da von Seiten der Bundesregierung drauf geachtet wird, weil du hast es eben gesagt, idealerweise sichert sich der Kunde schon den größeren Anschluss.
Du musst ja innerhalb von 2 Jahren wenigstens nachweisen, dass du ihn benutzt, ne? Also das ist ja nicht so... Deswegen meinte ich das gerade, vielleicht die das nur hören und nicht den Videopodcast sehen. Ganz großen Anführungszeichen natürlich. Wir lieben unsere Netzbetreiber. Ist klar, wir machen sowas natürlich nicht. Also ich finde es so ein super wichtiges Thema. Und was mir so 2 Dinge dazu, was mir ein bisschen missfällt, ist so, dass die Netzbetreiber uns so ein bisschen, also Unternehmen, die Geld investieren wollen ins Netz, sei es wir, Batteriespeicher, ist ja viel, die beantragen ja viel, viel mehr Leistung als wir, ne? Also Großbatteriespeicher. Oder Datencenter. Wir sind ja kleine Lichtchen im Gegensatz zu denen, was die da beantragen. Also ein Datencenter mit 30, 40 Megawatt Leistung Anschluss. Wir sind ja so mit 3 ist ja so das, weil bist du schon ein riesen Ladepark, ne? Also das 5 sein. Dass da so ein bisschen getan wird, als würden wir so eine Last sein. Und so, oh, jetzt brauchen wir da noch Last. Das können wir, also auch in der Kommunikation mit denen. Oh, das kriegen wir erst spätestens 2029 hin. Ich so, ey, Kinders, ihr wisst seit 10 Jahren, dass wir das hier machen wollen. Ja? Wir bezahlen richtig viel Kohle dafür, dass ihr hier die 5 Kabel von dort, die 100 Meter nach dort legt und wir müssen den Tiefbau noch selber machen. Ein bisschen mehr entgegenkommen, also in der Kollegialität, also in der Kommunikation. Du bist so eine Last denen gegenüber und du beziehst richtig viel Strom. Also eine Kundin von uns, die zieht am Tag 10 Megawattstunden gerade schon. Das sind 3.000, 4.000 Euro Umsatz am Tag. So, mit Trucks, nicht mit irgendwie, die sind keine Brauerei oder ein Schweiß, also keine Ahnung, ein Stahlhersteller oder sowas. Ne? Also die, und das mag ich überhaupt nicht. Das sage ich auch, wenn ich Kollegen treffe, die von Netzbetreibern sind, dann sage ich denen, finde ich doof. Wir bringen euch so viel Geld und so viel Spaß eigentlich für euer Business und das ein bisschen unterstützend, auch so mental, finde ich schon mal irgendwie ganz nett. Und was ich gerade schon, das Zweite, was ich ja gerade schon gesagt habe, wir sind gar nicht so das große Problem für die, sondern diese Anfragen, Einspeisung, Ausspeisung von BESS, also Batteriesystem und Windkrafträdern und PV-Anlagen und vor allem Datencenter, da sind wir halt so auf Platz 4 oder 5, so in der Wichtigkeit und von der Größe. Also so wurde es mir zumindest erklärt. So.
Nee, kann man auch so, ich glaube aus den Gesprächen mit Datenspeicher habe ich oder mit Datencenter habe ich jetzt so nicht gesprochen, aber Batteriespeicher kenne ich das, die hätte ich jetzt auf jeden Fall vor euch gesetzt, auch von der Einschätzung her. Wobei die ja auch ihre Sinnhaftigkeit dann schlussendlich haben, gerade wenn wir diesen Schwenk weg von, wie sag mal, Fossil hin zu Erneuerbaren haben wollen.
Nein, also
dann brauchen
sollte,
wir die natürlich,
jetzt nicht.
Nee, ich habe das auch genauso für die Einordnung nochmal. Also man braucht beides klar. Sozusagen, um das hinzubekommen schlussendlich. Aber ja, schon spannend. Ich muss mir vielleicht mal von den Kollegen jemand vors Mikrofon holen, um mir mal das erklären zu lassen. Vor allem gerade dieses Argument, ihr bringt ja Umsatz rein. Es geht ja jetzt nicht darum, dass ihr dort bettelt und irgendwas von denen wollt. Im Gegenteil, ihr bittet ja darum, denen mehr Umsatz bringen zu können, so um es mal ganz grob zusammenzufassen. Ne?
Und ich meine das auch gar nicht böse. Ich bin wirklich mit viel, wir sind ja dadurch, dass wir sehr viele Stadtwerke, weil wir Alpitronic Distributor sind, haben wir sehr viele Stadtwerke als Kunden. Die Leute, die da mit uns zu tun haben, sind aber die nicht die bei den Netzbetreibern der Stadtwerke arbeiten, sondern aus der E-Mobilitäts selbst die haben ein Thema, mit ihren eigenen Netzis zu verhandeln, dass sie ihre Netzis, so der interne Begriff da, an die Leistung ranzukommen. Und ich verstehe das ja auch, dass wir zu wenig Leistung am Netz haben. Mir geht es manchmal um die Art und Weise, wie man da auch, also ein Spiel, es ist tatsächlich für uns oft ein Ankerpunkt bei Kunden, dass wir Netzanträge für die machen. Weil die so schlecht nicht behandelt, sondern einfach informiert werden von den Netzbetreibern, den örtlichen, dass die sagen, ich habe hier gar keine Leistung. Dann wirklich passiert hier um die Ecke im Bergischen, habe ich einen Kunden, ja, kriege keine Leistung. Habe ich denen gesagt, warten Sie mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Leistung kriegen, haben einen Netzantrag gestellt, 3 Monate später, hier, 1 Megawatt können Sie easy haben. Und das kann eigentlich nicht sein. Deswegen finde ich diese Idee aus dem Masterplan, das ist einer der wenigen, die ich wirklich befürworte, weil das faktisch auch was Gutes sein kann, ist, dass man das digitalisiert. Dass man sagt, hey, hier ist ein, also verstehe ich das, dass man eine Plattform schafft, wo man einfach seine Adresse, sein Flurstück eintippt. So und so viel Leistung, hier ist hier verfügbar. Hier der Antrag, mach. Weil dieses Antrag, also ich muss ja jetzt gerade einen Antrag stellen und warte 3 Monate, bis ich überhaupt weiß, wie viel ich bekomme. Das kann ja auch nicht deren Ernst sein. Das wissen die doch sofort. Also nicht sofort.
Ja, aber relativ zeitnah. Und ich meine, das sind 3 Monate, wo ihr dann wieder in der Planung warten müsst, weil es bringt ja jetzt nichts, in die eine oder in die andere Richtung zu planen, wenn man nicht weiß, wie viel Leistung zur Verfügung steht.
Und in diesen 3 Monaten passiert ja auch so viel. Du hast natürlich erstmal aus der Vertriebsschatulle gesprochen. So, du hast die Planung verkauft dem Kunden. Dann ist der Hype, dann hat der Bock. Dann baust du dem schon mal das erste Konzept auf. Und dann sagen wir, machen aber parallel den Netzantrag. Wir sind positiv, dass der kommt. Und dann hast du dieses Momentum und eigentlich so nach 6 Wochen, wo die Planung fertig ist, musst du dann auf einmal wieder 7, 8 Wochen warten. Und dann kommt ja noch das Problem, der Baukostenzuschuss, die Kosten dafür kommen ja nochmal on top. Dann tust du das nochmal auf deine Kosten drauf. Dann ist der wieder gedanklich, meistens haben wir ja mit Geschäftsführern und Geschäftsführern zu tun, die sind gedanklich wieder im Wintergeschäft, also jetzt mal so saisonales Thema. Ja, und dann stehst du da und dann sagst du dem auf einmal, boah, wir kriegen hier nur 600 kW. Dann darfst du umplanen wieder 4 Wochen lang oder dann 2, weil wir es ein bisschen schneller machen. Und dann ist irgendwie auch so der Zauber aus diesem ganzen Thema so raus. Und aber das aber auf der vertrieblichen Seite. Aber ich finde, es wäre für mich ein leichtes, und da muss mich mal auch jemand vielleicht mal überzeugen, warum das technisch nicht möglich ist, innerhalb von 3 Wochen eine Rückmeldung zu geben, ob es da Netzanschluss gibt oder nicht. Kannst mir erzählen, was du willst, weil das wissen ja.
Sollten also meine Meinung. Die Daten liegen ja vor. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man das nicht zusammenbekommt und jetzt gerade in Zeiten, wo man sich gefühlt über KI alles dahin basteln kann, dann sollten Firmen, die da ein bisschen Geld in so Systeme rein investieren, auch in der Lage sein, sowas rauszubekommen.
Es wäre ein Wunsch, also ich will jetzt hier keinen Netzbetreiber auscallen, aber von uns wird auch viel verlangt, was wir unserem Kunden so erklären müssen. Wir sind jetzt Kunden von Netzbetreibern. Ich würde das irgendwann gerne mal technisch verstehen, was da gemacht wird, bis wir in 3, 4 Monaten erfahren, ja, du bekommst hier 1 Megawatt, weil die müssen ja trotzdem gestaffelt die Anfragen haben. Das heißt, die sammeln ja jetzt nicht 3 Monate welche. Und dann entscheiden sie in einem Batch, sondern die sammeln ja hintereinander weg. So, ne? Also wir kriegen jetzt nicht immer im 1. Dezember alle Anfragen zurück, sondern
verteilt dann über Dezember, klar.
Ja. Würde ich mir wünschen.
Falls hier jemand zuhört, gerne melden. Also die Bühne ist frei. Ich stelle auch gerne die Frage, dann dort nochmal, lass uns das auch erklären, weil die Frage stellst natürlich nicht nur du. Da habe ich schon zig andere Gesprächspartner gehabt, die das auch schon so vorgebracht haben. Die Antwort hat bisher so keiner gefunden. Man kann ja aber immer noch hoffen, dass dann auch vielleicht diese gelbe Ampel da auch irgendwann aufs Grüne überschwenkt, dass wir da auch dann noch die letzte Hürde genommen bekommen.
Das Gute ist, dass die Batteriespeicher so im Preis gefallen sind. Dass die, also vor 2 Jahren musstest du ja wirklich sagen, das ist viel zu teuer, das geht. Also deswegen haben sich das Batteriespeichersystem ja auch nie gerechnet. Aber durch diese Scale-up von diesen Großbatteriespeichern ist halt die Batterieproduktion so hochgeschossen. Und jetzt sind so kleine Batteriespeicher, so Schrankbatteriespeicher, die so 200-300 Kilowattstunden haben, deutlich günstiger. Ich weiß, also schieß mich jetzt nicht auf den Preis fest, aber sag ich mal, ein Drittel von dem, was sie vor 2, 3 Jahren waren. Und deswegen ist das oft wirklich auch das schnellere Thema, weil ich warte nicht 4 Monate auf den Netzanschluss und dann nochmal 9 bis 10 Monate auf dem Trafo, sondern bestellen wir direkt einen Batteriespeicher, den kann ich vielleicht auch irgendwann wieder mitnehmen, wenn es nicht meine Liegenschaft ist, sondern ich miete. Hat auch seine Vorteile und dann gehe ich einfach wieder. Und ich kann die PV-Energie also direkt nutzen. Weil PV-Einspeisung gibt ja auch keinem mehr Geld. Also kriegst ja 3 Cent oder sowas, was ich gehört habe. Also bringt ja keinem, kannst du auch ausmachen.
Im Endeffekt musst du dann mit deinem Batteriespeicher dann rechnen, dass das einfach funktioniert. Oder irgendwann Ausbaustufe, da wollen wir noch gar nicht dran denken, bidirektional irgendwann, wo es ja dann auch um richtiges Spiel geht von diesem System. Also insofern Energiemanager gerne gesehen und werden wir bestimmt in Zukunft noch des Öfteren in der einen oder anderen Firma sehen, weil das Thema, gerade diese Sektorenkopplung aus den verschiedenen Bereichen wird immer relevanter, gehe ich stark von aus. Auf jeden Fall haben wir heute einen guten Überblick darüber bekommen, wie man sowas angeht, wo so Herausforderungen sind, wie man es aber auch lösen kann, pragmatisch. Und wie man aber auch als Firma sagen kann, heute vielleicht noch nicht, aber in 2 Jahren, wenn sich die Umstände ein Stück weit geändert haben. Von daher vielen lieben Dank, Charlie, für den Blick hinter die Kulissen bei GP Joule. Ich habe es richtig gemacht zum Ende hin nochmal. Und ich denke, wir können das nochmal zu einem späteren Zeitpunkt vertiefen. Danke für deine Zeit.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Was mich an dem Gespräch besonders beschäftigt hat, ist diese Diskrepanz beim Thema Netzanschluss. Da will jemand investieren, bringt Umsatz mit und wartet trotzdem monatelang bis Jahre auf eine Rückmeldung. Das ist ein Punkt, den ich jetzt schon von mehreren GesprächspartnerInnen gehört habe und wo sich dringend etwas bewegen muss. Wenn ihr dazu Erfahrungen habt oder selbst aus dem Bereich kommt, meldet euch gerne. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest wieder was mitnehmen. Schalte gerne auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn die nächste Folge des EAN-Podcasts online geht. Bis dahin, mach's gut. Ciao.